Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute haben wir ein ganz weites Feld vor uns. Wir reden nämlich über Ackerbau und Viehzucht, über Staatenbildung, über Sklaverei und Revolte und darüber, dass es manchmal das Leben erheblich verlängert, wenn man sich von einem Bandwurm ordentlich piesacken lässt. Kurzum, wir reden über Ameisen. Und zugeschaltet ist uns eine der renommiertesten Ameisenforscherinnen dieser Welt, Professor Susanne Voitzek von der Uni in Mainz. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, so viel des Lobes.
Wenn es um die Ameise geht, sprechen Sie von einer Weltmacht auf 6 Beinen. Weltmacht, das ist ein verdammt großes Wort. Was macht das Krabbelvieh zu einer Weltmacht, Frau Voitzek?
Naja, einmal zahlenmäßig sind einfach mehr Ameisen auf diesem Planeten als Menschen. Das ist ganz sicher. Ob die Biomasse, also das Gewicht aller Ameisen mehr als der Menschen ist. Es war es mal. Mittlerweile vermehren sich die Menschen etwas stärker als die Ameisen. Da kann das schon wieder anders sein. Aber zahlenmäßig gibt es sicherlich mehr Ameisen auf unserem Planeten
als Menschen. Es gibt in Ihrem Buch eine Schätzung, dass auf einen Menschen vielleicht so 1 Million Ameisen kommen. Also daher erklärt sich das dann auch wieder mit dem Gewicht bei diesen kleinen Viechern. 1 Million, das macht dann schon was her. Es gibt sie wohl schon länger als uns Menschen. Kann man denn davon ausgehen, die werden uns überdauern? Die werden auch übrig bleiben, wenn wir schon weg sind?
Das ist zu vermuten. Es gibt ja nicht die eine Ameise, während es die eine Menschenart gibt, sondern das sind 15.000 bis 16.000 verschiedene Arten. Und Ameisen sind vor 100 Millionen Jahren entstanden. Das ist also schon zur Zeit der Dinosaurier, also sozusagen dem Tyrannosaurus, sind Ameisen über die Füße gelaufen. Und da war ja tatsächlich an den Menschen noch nicht zu denken. Da waren die ersten Säugetiere da, aber das waren so kleine, unscheinbare Tierchen weit entfernt von uns.
Also kurzum, die halten eine Menge aus. Und da kommt viel zusammen für diese Stunde. Alles, was Sie zum Thema Ameisen möglicherweise nie wissen wollten, erfahren Sie trotzdem. Und das macht gar nichts, denn beim Vorbereiten bin ich zumindest aus dem Staunen nicht herausgekommen. Susanne Voitzek ist eine renommierte Ameisenforscherin, Verhaltensbiologin. Ihr Fach lehrt sie an der Uni in Mainz. Seit Jahrzehnten beschäftigt sie sich mit Ameisen und dass diese Insekten in großen Staaten leben. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen, weiß man auch, wenn man vor einem riesigen Ameisenhaufen im Wald steht, dass sie ein Vielfaches ihres Körpergewichts stemmen können. Dabei kann man ihnen zugucken, wenn man sie leider in der Küche hat und wenn sie die kreuzen. Aber das wissen noch die meisten, aber dann hört es ja bei den allermeisten wohl auf. Dabei sind die Ameisen emsige Arbeitsameisen, die meisten von ihnen. Frau Voitzek, wie sieht denn deren Lebenszyklus eigentlich so aus, wenn man als Arbeiterameise durch den Ameisenstock wuselt?
Naja, erstmal ist es nicht Arbeiter, sondern Arbeiterinnen. Mhm. Alle Ameisen, die wir draußen rumwuseln sehen, sind weibliche Tiere. Das ist bei allen Hautflügern, also auch bei den Bienen und Wespen der Fall. Die Männchen werden nur einmal im Jahr produziert zum Hochzeitflug. Und die paaren sich dann mit den Königinnen und dann sterben die Männchen eigentlich schon. Alles andere ist weiblich. Also wir reden von einer Arbeiterin. Und die wird immer in einem Nest geboren und großgezogen. Also die Larven sind ja völlig abhängig von der Versorgung der Erwachsenen. Und die verpuppen sich dann, also haben ein Puppenstadium und damit eine völlige Umwandlung, so ähnlich wie Schmetterlinge auch. Und dann schlüpft eben die Arbeiterin und die Arbeiterinnen teilen sich die Arbeiten im Staat auf. Junge Tiere versorgen die Brut und etwas ältere versorgen die erwachseneren Tiere oder bauen am Nest oder verteidigen dann das Nest. Und die ganz alten Tiere sind eigentlich die, die auf Nahrungssuche außerhalb des Nestes geht. Das sind die, die wir immer draußen so schnell rumwuseln sehen. Weil im Nest ist es oft gar nicht so aktiv. Also da gibt es eher wissenschaftliche Studien, warum sind die Ameisen so inaktiv. Aber außerhalb des Nestes, das ist immer mit sehr großen Risiken verbunden. Da kann ein Vogel kommen, die aufpicken. Oder sie können austrocknen oder ihren Weg verlieren. Und sind auch die, die dann letztendlich mit anderen Ameisenkolonien teilweise aggressive Auseinandersetzungen führen, sage ich mal. Und das liegt daran, dass es für die Kolonie natürlich am besten ist, wenn die risikoreichen Tätigkeiten von den älteren Tieren übernommen werden, weil die haben ja nicht mehr so eine große Lebensspanne. Das ist also viel effizienter. Das bedeutet aber auch, dass sie am Ende des Lebens noch kräftig und stark genug sind. Also wenn Ameisen sozusagen ihre alten Frauen in den Krieg schicken, dann müssen die ja noch kämpfen können.
Also wechselnde Berufe im Laufe des Lebens einer Ameisenarbeiterin. Und die alten Weiber sind die, die wir sehen, wenn wir durch den Wald gehen.
Sozusagen. Ja, wir forschen tatsächlich daran, wie das genau funktioniert. Weil es ist zwar altersabhängig, aber das ist nicht immer starr fixiert, sondern da ist eine gewisse Dynamik drin. Wenn ich also alle Nahrungssucherinnen wegnehme, da werden auch jüngere Tiere rausgehen, weil ja natürlich keine Nahrung mehr ins Nest reinkommt. Also da ist eine Dynamik drin. Und wir haben neuere Studien zeigen bei uns, dass junge Tiere andere Geruchsrezeptoren aktiv haben und damit andere Duftstoffe wahrnehmen, zum Beispiel die der Brut, und sich dann um die Brut kümmern, während ältere Tiere das weniger haben.
Also ich habe Ihrem Buch entnommen, dass es wahrscheinlich spannendere ist, Arbeiterin zu sein als Königin. Da erlebt man einfach mehr. Die Königin, die liegt rum und legt Eier. Und es gibt, wenn ich das richtig weiß, nur einmal Sex im Leben, der muss dann für 20 Jahre reichen. Das ist irgendwie nicht so toll.
Na gut, andererseits bei den Arbeiterinnen gibt es gar keinen. Also ja, das stimmt. Also die Jungköniginnen, wenn einmal im Jahr produziert, die machen dann meistens einen Hochzeitsflug. Da paaren sie sich in der Regel mit einem Männchen, manchmal mit mehreren Männchen. Und sie heben dann die Spermien dieses Männchens in einer Spermientasche auf. Die Männchen, wie gesagt, sterben ja. Und die können dann die Eier befruchten mit diesen Spermien über die nächsten 20 bis 30 Jahre. Es gibt Ameisenköniginnen, da gehen wir davon aus, die können 40 Jahre alt werden, was extrem alt ist für so ein kleines Insekt.
Wie wird man denn eigentlich Königin?
Bei den meisten Arten.
Abfolge? Wahl?
Genau. Nein, bei den meisten Arten ist es so, dass die Bedingungen während der Larvenaufzucht, meistens die Nahrung, wir kennen das von den Honigbienen, dieses Gelée Royale, aber es kann auch die Temperatur sein. Es gibt ganz wenige Arten, wo es auch genetische Komponenten gibt, die beeinflussen. Auf jeden Fall wird die Entscheidung getroffen in der Larvalentwicklung. Und in dem Moment, wo man schlüpft als erwachsenes Tier, da ist man entweder Königin oder Arbeiterin.
Aber es gibt eine Königin in so einem riesigen Nest mit zigtausend Ameisen. Das ist doch eine schwere Entscheidung. Wer wird unsere Königin? Entscheidet die Natur, indem die einfach besser gefüttert wird? Das ist dann Zufall oder kann man sich das aussuchen? Oder ist doch,
also das entscheiden merkwürdig, die Arbeiterinnen, weil die entscheiden ja, wer wie gefüttert wird zum Beispiel. Und es gibt auch Arten, wo wir mehrere Königinnen im Nest haben. Okay. Das hat den Vorteil, dass wenn eine stirbt, dann noch eine andere da ist und das Nest weiterleben kann. Während die Staaten, wo wir wirklich nur eine Königin haben, wenn diese stirbt, ist letztendlich das ganze Volk dem Tod geweiht. Und bei einigen Arten ist es so, dass Arbeiterinnen dann immer noch Eier legen können, aber die sind ja nicht befruchtet, die haben ja keinen Sex gehabt. Insofern, tatsächlich bei Ameisen ist die Geschlechtsbestimmung, also ob man Männchen oder Weibchen wird, ganz interessant, aus unbefruchteten Eiern und damit nur mit dem halben Genom entstehen Männchen.
Also es ist immer gut, sich eine Reservekönigin zuzulegen für alle Fälle. Sie haben es schon zweimal gesagt, die Männchen werden im Grunde nur einmal im Leben gebraucht, einmal im Leben der Königin. Das ist ein reines Matriarchat, also die Königin und ihre Töchter dann. Das heißt, die Kerle werden eigentlich nur einmal in 20 Jahren gebraucht, werden dann überhaupt extra dafür welche produziert? Das ist ja komisch, wo bleiben die?
Nein, es wird jedes Jahr werden welche produziert. Die machen den Hochzeitsflug und sterben dann. Und jedes Jahr werden auch Jungköniginnen produziert. Und diese Jungköniginnen versuchen, neue Nester zu kriegen. Also stellen Sie sich mal so einen Eichenbaum vor. So eine Eiche produziert hier auch jedes oder jedes zweite Jahr Eicheln. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eichel es schafft, zu einer Eiche zu werden, ist sehr gering. Und ähnlich ist es mit einem Ameisenstaat. Die senden jedes Jahr viele Jungköniginnen aus. Wir gehen davon aus, dass nur eine in 1000 oder eine in 10.000 es schafft, ein neues Nest zu gründen. Die meisten werden vom nächsten Vogel gefressen oder schaffen es selber nicht, die Jungen aufzuziehen, oder die Nachbarkolonie plündert diese Jungenkolonie aus. Das heißt, die meisten schaffen es nicht, aber jede Kolonie sendet halt immer ganz viele aus in der Hoffnung, dass letztendlich 1, 2, 3 Jungköniginnen Erfolgreiches schaffen.
Frau Freuzeig, Sie beschäftigen sich inzwischen seit Jahrzehnten mit Ameisen. Können Sie in 3-4 Sätzen sagen, was Sie da am meisten fasziniert?
Eigentlich finde ich am faszinierenden die Sozialstruktur, dass sie eben in Gemeinschaften leben, wie sie eben auf die Arbeiten tatsächlich aufteilen. Sie haben viele Eigenschaften entwickelt, die wir in anderer Form auch in menschlichen Gesellschaften sehen, die aber oft andere Gründe haben, weil Ameisenkolonien sind ja wirklich Familienverbände, wenn man so will, die Mutter mit ihren Töchtern. Diese andere Gemeinschaft, die es hier parallel von uns auf diesem Planeten gibt, das finde ich einfach faszinierend. Und auch die Komplexität. Also Ameisen sind keine kleinen Roboter, die können lernen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, da ging es um räumliches Lernen, wie die durch so ein Labyrinth finden zum Beispiel und wie sie sich das merken können und ob es auch sinnvoll ist, irgendwann mal wieder was zu vergessen, weil wir immer nur davon ausgehen, mehr Wissen ist besser. Das ist nicht immer so.
Die Ameise kann im Laufe ihres Lebens Dinge dazulernen, die sie durch die Umstände erfährt. Wie geht das?
Nein, das geht wie bei uns Menschen auch. Man probiert was aus und wenn das erfolgreich funktioniert, macht man es wieder. Also zum Beispiel ist es so, dass Ameisen auf Nahrungssuche gehen und dann eine Futterquelle entdecken und dann zurückrennen und andere Tiere darüber informieren. Und sie müssen sich natürlich den Rückweg dann auch merken, beziehungsweise bei den Wüstenameisen ist es tatsächlich so, die in so Salzpfannen, wo es wirklich wenige räumliche Merkmale geht, da wissen wir, dass die so einen Suchlauf machen, so zufällig durch die Gegend rennen. Und wenn sie dann ein Beutestück entdecken, dann rennen sie zielgerecht zurück. Und man weiß, dass sie sich merken können, welche Winkel sie nach rechts und links gegangen ist, auch in ungefähr wie viele Schritte sie gemacht haben. Mhm. Das hat man in Experimenten zeigen können, dass die dann wirklich den direkten Weg nach Hause wählen. Also nicht den Weg zurückgehen, sondern wirklich extrapolieren, wo muss jetzt mein Nest liegen? Und das liegt daran, dass in diesen Salzpfannen es so heiß ist, dass einfach jede Stunde länger draußen tödlich enden kann. Und das heißt, die können sich dann räumlich also orientieren und wirklich den Weg dann auch
Und wie informieren Sie die anderen? Also ich meine, da muss ja eine Form von Kommunikation untereinander herrschen, sonst könnten sie sich ja nicht mitteilen, dass es da was zu essen gibt, dass man hierhin umziehen sollte oder was sie auch darlegen, dass man Ackerbau und Viehzucht am besten dort betreibt?
Die Wüstenameisen jetzt zum Beispiel, die legen keine Spuren, aber viele Ameisen legen Spuren, chemische Sekrete aus Drüsen, positionieren sie auf dem Weg. Und die anderen Arbeiterinnen können diese Spuren mit ihren Fühlern lesen, also die können das wahrnehmen und folgen dann den chemischen Signalen, sodass man dann eben diese Ameisenstraßen, die man ja auch im Garten eventuell kennt, sieht. Es gibt aber auch Ameisen, die andere im sogenannten Tandemlauf rekrutieren. Das heißt, eine Ameise weiß den Weg und die geht ins Nest zurück, antenniert eine andere, fordert sie auf, ihr zu folgen. Und dann gehen diese beiden Arbeiterinnen im Tandemlauf, eine hinter der andere im Gänsemarsch, zu zum Beispiel dem neuen Nest. Und da hat man zeigen können, dass das wirklich wie ein Lehrverhalten ist, weil die folgende Ameise, die ist diejenige, die sich dann den Weg einprägt. Also die Landmarken rechts und links und die danach dann den Weg selber finden kann. Und manchmal braucht die Moment länger. Da bleibt die vordere Ameise stehen und die hintere dreht sich einmal um und guckt, wo sie ist und dann geht's weiter.
Kommunikation dazulernen und vermitteln im Wesentlichen über Duftstoffe, das spricht ja für eine gewisse Intelligenz. Kann man die Intelligenz von Ameisen ermessen oder wäre das Vermessen?
Naja, eine gewisse Intelligenz, klar, natürlich haben sie ein Gehirn auch und damit können sie eben auch, wie wir, lernen. Aber das Gehirn ist viel kleiner, gibt viel weniger Neuronen, nur so 100.000 oder so oder 200.000. Also natürlich ist aber die, dadurch, dass sie eine sehr ausgeklügelte Kommunikation haben, durch chemische Substanzen auch auf ihrer Cuticula, auf ihrer Haut, haben sie ein chemisches Profil, das sie ausweist, zu welchem Nest sie gehören, das sie ausweist, ob sie jetzt eine Nahrungssucherin sind oder eine Brutpflegerin sind oder eine Königin und wie fruchtbar sie ist. Also auch damit kommunizieren. Und dann hat man bis über 70 verschiedene Drüsen in verschiedenen Ameisenarten entdeckt, mit denen sie ganz ausgeklügelte Botschaften austauschen können. Also insofern so ähnlich wie die Bienen durch ihren Schwänzeltanz ihre Sprache haben, haben auch die Ameisen eher eine chemische Sprache, wenn man so will.
Frau Voitzek, Ihr Arbeitsfeld ist ja weit gespannt. Das geht vom auf dem Waldboden sitzen, schauen, staunen, beobachten bis zur Genanalyse der Tiere. Sie sind uns zugeschaltet, aber wenn ich Sie in Ihrem Institut besucht hätte, wie sieht's da aus? Haben Sie einen großen Ameisenzoo, lauter Völker? Wie geht's dazu? Wie sieht's da aus?
Ja, wir haben also im Keller 3 große Klimakammern. Und also von den kleinen Temnothorax-Ameisen, an denen ich gerne arbeite, wo eine ganze Kolonie in der Eichel passt, da haben wir 2.000 Kolonien im Keller bei uns. Tatsächlich in kleinen Nestboxen, so Plexiglasboxen, in kleinen Glasnestchen, dass wir sie gut beobachten können. Aber wir haben unterschiedliche Arten, ich glaube so 12, 13, 14 verschiedene Arten im Keller in unterschiedlichen Nistgelegenheiten, auch bei unterschiedlichen Temperaturen. Und ich bin ja nicht allein, die forscht in meiner Gruppe, sondern das sind da 12 Doktoranden und 3 Postdocs. Also das ist eine ganze Gruppe an Forschenden, die hier die Ameisen beobachten, aber eben auch molekulargenetische Analysen machen.
Und es empfiehlt sich, die Käfige gut zuzumachen, nicht? Andernfalls beginnt das Volk der Blattschneiderameisen, um mal eins rauszugreifen, umgehend damit das Büro zu zerlegen. Ist Ihnen tatsächlich passiert? Erzählen Sie uns doch mal.
Ja, genau. Das war noch während meiner Doktorarbeitszeit. Da hatten wir tatsächlich eine Blattschneiderkolonie aus Südamerika. Und treiben so eine Art von Ackerbau, indem sie Pilze züchten in ihrem Nest und dazu tragen sie Blattmaterial ein und das zerkleinern sie und damit unterhalten sie ihren Pilz und sie ernähren sich dann von dem Pilz. Und da war es tatsächlich so, dass ein paar Arbeiterinnen ausgebrochen waren und als ich morgens ins Labor kam, sah ich, wie die über unser Büro, in unser Büro reinmarschierten und da war so ein Geltrockner da mit so einer Silikonabdeckung und anscheinend haben sie festgestellt, ach, das sieht ja aus wie Blattmaterial und hatten angefangen, den zu zerlegen in ihren halbrunden Blättern, die sie so einschneiden und das dann rauszutragen und zurück in ihr Nest. Das war natürlich weder für sie gut noch für uns. Also wir haben dann über Jahre, wenn wir den Gele trocknen wollten, immer mit der Hand abdichten müssen, weil da diese halbrunden Stücke, die Blattschneider ausgeschnitten
haben. Und die sind ziemlich effektiv, nicht? Wenn sie Semesterferien gehabt hätten oder wäre eine Zeit lang niemand im Labor gewesen. Denn die langen ja ordentlich zu, obwohl das ja eigentlich schon degeneriert ist, für so eine Laborameise, die sich dann an einem Geltrockner vergreift, weil sie ihn für ein Blatt hält. Das ist ja irgendwie auch schon,
naja, gut,
zivilisationsgeschädigt.
Die kommen natürlich im Feld nicht vor, insofern kennen sie das nicht. Aber da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für so Rückkopplungsprozesse. Und zwar ist es so, dass die Tiere eben Blattmaterial eintragen und manchmal sind in den Blättern eben Stoffe drin, die nicht gut für den Pilz sind. Es ist aber so, dass die auf Nahrungssuche gehen, ja gar nicht direkt mit dem Pilz in Kontakt sind. Das sind die Arbeiterinnen, die praktisch die Pilzfürsorge machen. Mhm. Und trotzdem muss es da Rückkopplungsprozesse geben, dass die Arbeiterinnen, die die Blätter eintragen, von den anderen sozusagen die Information erhalten, hey, das war jetzt nicht so toll, da waren so viele sekundäre Pflanzenstoffe drin, das hat unser Pilz nicht gemocht, lasst das mal, geht mal lieber woanders hin. Und natürlich, dieses Silikon kam sicherlich beim Pilz nicht besonders gut an.
Und diese Pilze sind dann so eine Art Bauernhof, ne? Ackerbau für die Ameisenmannschaft.
Also die Ameisen ernähren sich fast ausschließlich von diesen Pilzen. Das ist auch ein Pilz, der nur in diesen Ameisennesten vorkommt. Und die beiden, also der Pilz und die Ameise, haben über 50 Millionen Jahre koevoluiert. Also auch die Ameise kann ohne diesen Pilz nicht mehr. Und diese Blattschneiderameisen, die kommen in Süd- und Mittelamerika vor.
Frau Voigtzek, ganz kurz, wie untersucht man eigentlich eine Ameise? Da brauchen Sie ja einzelne Tiere. Wie fischt man die überhaupt vorsichtig heraus, ohne dass sie kaputt gehen?
Wir haben da Federstahl.
Nein,
wir haben Federstahlpinzetten. Das sind so Pinzetten, die sehr flexibel sind. Und mit denen kann man ein Tier hochnehmen, ohne es zu verletzen und dann eben rumtun. Man kann das markieren. Wenn man Arbeitsteilung untersuchen will, muss man es natürlich auch irgendwie individuell markieren. Entweder mit einer Farbe oder wir haben so kleine Metallringe, die wir verwenden. Oder es gibt mittlerweile auch so kleine Barcodes, wie das auf den Supermarktartikeln ist. Und wo man dann tatsächlich ein Computersystem mit Video anschließen kann, das dann automatisiert beobachtet, welche Ameise was tut.
Ameise mit Barcode, das wird mir unvergesslich bleiben. Es ist so kleine Möglichkeiten, gibt es die kleinen Tiere zu markieren und wenn sie eine Großfamilie brauchen, nehmen sie so eine Art Ameisenstaubsauger oder was ist das? Haben Sie in Ihrem Buch geschildert.
Also ja, genau. Das nennen wir
seltsam.
Ein Aspirator. Das ist letztendlich ein kleines Gläschen mit einem Gummistopfen obendrauf. Und das sind 2 Silikonschläuche gehen da rein. Den einen steckt man im Mund und den anderen auf die Ameise. Und dann kann man die wie mit dem Staubsauger einsaugen. Das ist für die Ameisen tatsächlich viel schmerzloser, als die mit der Pinzette immer aufzupicken. Man muss nur sicherstellen, dass bei dem Schlauch, den man in den Mund nimmt, unten ein Netzchen dran ist. Weil man will ja nicht die Ameise dann schlucken.
Aber mit diesem Equipment zu reisen, ist nicht ganz ungefährlich. Der Zoll kennt sich damit nicht aus.
Ja, das ist uns tatsächlich mal in Los Angeles passiert. Da waren wir erst Ameisen sammeln und wollten dann tatsächlich Urlaub machen. Und da waren Doktorandenkollege und ich, wir beide wurden vom Zoll aufgehalten, weil die dieses Einsaugegerät, diesen Aspirator gefunden hatten und dachten, das sei irgendein neues Instrument, um Drogen auf eine neue Art und Weise zu inhalieren. Wir haben dann gemeint, es zum Ameisen einsaugen, das fanden sie erstmal nicht sehr glaubwürdig. Es war wirklich im Moment ein Problem, weil wir unseren Anschlussflug beinahe verpasst hätten. Und dann fiel Björn plötzlich ein, ach, ich habe doch noch eine Ameise, die wir gesammelt hatten in Alkohol in einem kleinen Eppendorf-Gefäß. Das hat er dann noch in seiner Hosentasche. Das hat er eigentlich einfach vergessen gehabt. Dann hat er die rausgeholt und denen gezeigt. Und tatsächlich hat das dann überzeugt, dann lustigerweise, dass wir weiter durften.
Gut, dass Björn die Ameise in Alkohol in der Hosentasche hatte. Susanne Zwotzig ist Ameisenforscherin, Biologin seit Jahrzehnten. Vorher hat sie ein bisschen mit größeren Tieren gearbeitet, mit Enten zum Beispiel, auch ein klein wenig mit Bienen. Und dann ist sie irgendwie an den Ameisen kleben geblieben. Frau Zwotzig, die faszinieren Sie bis heute. Warum wurden die Tiere immer kleiner bei Ihnen?
Ich glaube, das war nicht das Ziel, dass sie immer kleiner wurden. Ich wollte Tiere im natürlichen Umfeld beobachten. Und das ist bei Vögeln, da muss man draußen sein. Wenn man die einsperrt, dann ist es schwierig, eigentlich eine naturnahe Umgebung zu schaffen. Und wenn man sie draußen beobachtet, dann haben die immer die Eigenschaften, wegzufliegen. Bei Ameisen kann man die wirklich wunderbar in kleinen Nestchen halten. Und da für die Ameisen das meiste Verhalten eben Sozialverhalten ist, in der Interaktion mit anderen, wenn man sie eben in Gruppen hält, und das macht man bei Ameisen, ist das natürlich wunderbar.
Sozialverhalten, das spiegelt sich ja auch sprachlich wider. Sie leben in Staaten, sie übernehmen wechselnde Aufgaben im Leben, sie bauen ihre Nester Meter tief, kümmern sich also auch um, menschlich gesprochen, Straßenbau, Müllabfuhr, Belüftung, sind Architekten. Das ist schon sehr erstaunlich, wenn man in dieser Sprache redet, in der ja auch Forscher untereinander über Ameisen reden. Man könnte minutenlang erzählen, und wenn man das Wort Ameise nicht verwendet, würde man vielleicht denken, das Gespräch dreht sich um Menschen. Gibt es tatsächlich grundlegende Parallelen im Verhalten? Das interessiert Sie ja besonders.
Also einmal ist das Problem natürlich, dass wir tatsächlich Begriffe aus der menschlichen Gesellschaft entleihen und sie ein Stück weit auch überstülpen über das, was wir bei Ameisen beobachten. Also die Königin zum Beispiel ist meistens nicht die Regierende, es ist eigentlich eher die Mutter, wenn man will. Aber wenn man Königin hört, hat man so das Gefühl, morgens müssen alle zum Appell antreten und dann wird aber geregelt, wer was macht. Dabei ist die Königin oft die Letzte, die mitentscheidet, wo ein Nestumzug hingeht zum Beispiel. Das sind die Arbeiterinnen, die das tun. Und wir haben teilweise auch Arten, wo wir von Soldaten sprechen. Wir reden, wenn man auch noch teilweise von sklavenhaltenden Ameisen. Und das ist Vor- und Nachteil. Einerseits entweckt es das Interesse und man kann auch relativ einfach was kommunizieren. Andererseits, es ist eben nicht das genau das Gleiche. Und insofern kommt es dann auch zu Missverständnissen. Und das ist, macht es einerseits einfach oder einerseits schwierig. Aber ja, in der Tat gibt es eben Parallelen und darum verwenden wir halt häufig auch diese Begriffe, weil man dann schnell was versteht. Aber wie gesagt, das ist oft nicht ganz dasselbe.
Aber Missverständnisse, ich habe mal drüber nachgedacht, das sind ja auch Forscher aus verschiedenen Kulturkreisen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Wenn die gemeinsam reden mit diesen Begriffen, Sie sagten Sklaverei, Staatenbildung, Soldaten, sind das dann Menschenmissverständnisse über Ameisensprache? Also schlägt sich das irgendwie nieder?
Ja, es schlägt sich schon nieder. Also zum Beispiel in den USA im Moment gibt es eine starke Bewegung, dass wir den Begriff sklavenhaltende Ameise, der vor, ich glaube von einem Kollegen Huber 1805 geprägt wurde, also über 200 Jahre in der Literatur ist, nicht mehr verwenden, weil das wahrgenommen wird, dass es schlechte Assoziationen weckt, weil man damit vielleicht, das ist glaube ich immer oft so ein Missverständnis, dass wenn wir was bei Tieren beobachten, was so und so ist, dass wir das damit dann rechtfertigen, dass bei Menschen sowas auch aufgetreten ist. Das andere Problem, also zum Beispiel Kollegen aus Frankreich haben ein bisschen eine Aversion gegen den Begriff Kollaboration, weil das bei denen eben schlecht. Meine amerikanische Chefin wollte in einem Artikel über Sklavenhaltende Ameisen schreiben, die verwenden eine Blitzkriegsstrategie und die suchen nach neuem Lebensraum. Da habe ich dann gesagt, nee, diese beiden Begriffe möchte ich bitte nicht in meinen Papers drin haben. Da hat jedes Volk, also das jedes menschliche Volk sozusagen auch seine Empfindlichkeit.
Da hat die Amerikanerin gedacht, es geht um Eroberung und sie haben gedacht, Eroberung neuen Lebensraums ist ein Nazi-Begriff, ne?
Genau, ja. Das kann man nicht. Also kann ich jetzt in dem Zusammenhang nicht verwenden. Genau, da merkt man, also man muss auch immer sagen, wenn man als Mensch, als Forscher ein Tier beobachtet, dann sind immer, also dann beschreibt man das Verhalten des Tieres, aber gleichzeitig sind in dieser Gleichung sozusagen zwei Faktoren, der Mensch und das Tier. Mhm. Weil ich natürlich meine Sprache verwende und meine Worte auch verwenden muss, weil wir haben ja keine andere Sprache. Und damit aber eine ganze, und das ist eben bei Ameisen besonders, dass ein ganzes Gehirnkino sozusagen abgeht, wenn ich den Begriff sklavenhaltende Ameise. Ich erwäge Interesse, aber es kann auch eben sein, und das ist in den USA jetzt eben die Diskussion, dass Menschen sich verletzt fühlen davon. Mhm. Und da muss man eben auch sensibel mit umgehen.
Aber ich glaube, nicht nur bei mir, sondern auch bei unseren Hörern ging das Gehirnkino an bei dem Wort sklavenhaltende Ameisen. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff, den ich in Amerika nicht verwenden dürfte. Das sind nämlich ihre Lieblingstiere und, Entschuldigung, sklavenhaltende Ameisen klingt nicht so richtig sympathisch. Wer versklavt da wen?
Ja, das sind zwei Ameisenarten. Sklavenhaltende Ameisen gehen in andere Nester, attackieren andere Nester und rauben deren Arbeiterinnen Puppen und Larven und nehmen die in ihr Nest. Und wenn diese Arbeiterinnen schlüpfen, dann arbeiten sie für diese fremde Art in diesen fremden Kolonien. Also nicht für ihre Mutter, sie helfen nicht ihrer Mutter, sondern eben einer anderen Art. Und dieses sklavenhaltende Verhalten ist mindestens 10-11 Mal unabhängig entstanden und es gibt bestimmt 20, 30 Arten, die das machen.
Gibt es da Revolten? Also Widerstand?
Das ja, weiß ich nicht. Tatsächlich haben wir das gefunden in einem System in Nordamerika, wo wir festgestellt haben, dass teilweise diese versklavten Arbeiterinnen tatsächlich die Brut, also die Nachkommen der Sklavenhalter umbringen. Mhm. Und das Problem ist halt, wenn ich als Arbeiterin schlüpfe in einem Sklavenhalternest, dann weiß ich ja gar nicht, wo ich her bin, weil ich wurde ja als Puppe geklaut. Und da kann ich mich ja als Puppe, kann ich mich ja nicht erinnern, wo ich, das heißt, ich rieche jetzt auch wie mein Nest, wo ich jetzt lebe, weil man sich gegenseitig putzt. Das heißt, ich kann, selbst wenn ich mein Mutternest finden würde, da gar nicht mehr hin, weil die mich attackieren würden. Aber ich weiß ja gar nicht, wo das ist. Das heißt, ich habe eigentlich wenige Möglichkeiten, was anderes zu machen. Ich könnte versuchen, mich fortzupflanzen, aber das akzeptieren die Sklavenhalter nicht. Und was wir eben gesehen haben, ist, dass die teilweise die Brut der Sklavenhalter umbringen. Und das führt dazu, dass diese sklavenhaltenden Nester weniger schnell wachsen. Und wir wissen, dass größere Sklavenhalternester mehr Raubzüge ausführen. Also indirekt können damit diese Sklaven sozusagen ihren verwandten Arbeiterinnen, die irgendwo in der Nähe in ihrem Mutternest leben, helfen, indem sie eben verhindern, dass so viele Raubzüge auf die ausgeführt.
Das ist natürlich spannend für die Verhaltensforscherin, die sie sind. Wenn man so in einer versklavten Großfamilie groß wird als Ameise, schreibt sich das eigentlich ins Programm der Tiere? Also sagen Sie, sie übernehmen dann zum Teil auch das Verhalten wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Das heißt, entstehen dann Generationen von Tieren, für die das normal ist? Wir sind unterjocht.
Naja, es ist so, dass die Arbeiterinnen ja meistens sich nicht fortpflanzen können und dass immer wieder neue geklaut werden müssen. Mhm. Also die Sklavenhalter produzieren zwar Arbeiterinnen, aber ihre eigenen Arbeiterinnen arbeiten nicht. Die haben ja das ausgesourced, wenn man so will, die Brutpflege an die anderen Arbeiterinnen. Und in der Tat, Sklavenhalter haben viele Fähigkeiten verloren. Das hat Darwin schon beschrieben, dass wenn man die alleine hält, dass selbst wenn man die füttert, die dann verhungern, weil die brauchen die Sklaven, die ihnen das Futter bis zum Mund, also die wirklich Mund-zu-Mund-Fütterung machen. Die Sklavenhalter, haben wir jetzt in der neuen Studie zeigen können, haben auch tatsächlich Gene für die Geruchswahrnehmung verloren. Also die könnten auch diese Aufgaben der Brutpflege gar nicht mehr machen, weil die wahrscheinlich die Sensoren dafür gar nicht mehr hätten.
Und sie haben auch was anderes einfach gelernt, ne?
Naja, so weit geht, weiß man noch nicht.
Ne?
Ja, genau. Aber die Sklaven, wie gesagt, können sich nicht fortpflanzen. Insofern hat man nicht mehrere Generationen, sondern es werden immer wieder neue geraubt, wenn man so will. Aber natürlich stellen wir fest, in Gebieten, wo Sklavenhalter vorkommen, sind die Wirte zum Beispiel viel aggressiver und die können auch ihren Feind sehr wohl entdecken. Also wenn so ein Angriff passiert, dann nehmen die das sehr gut wahr und es gibt sehr viele Kämpfe. Die Sklavenhalter an der anderen Seite verwenden ein Sekret aus der Dufortdrüse, um das Verhalten der Arbeiterinnen, der Verteidiger zu manipulieren, und zwar beschmieren die damit die Arbeiterinnen und komischerweise attackieren die sich dann gegenseitig.
Aber der Faktor Sprache ist schon sehr, sehr erstaunlich. Wenn uns jemand 2 Minuten zugehört hätte und das Wort Ameise ist kaum gefallen, der würde absolut an Menschen denken. Frau Vollzeck, wenn man mit Ihnen spazieren geht, haben Sie immer ein Stöckchen dabei und stochern ganz automatisch in jeden neu gefundenen Haufen?
Na, eher ein Taschenmesser, um jedes Stöckchen aufzumachen und zu gucken, ob da Ameisen drin sind.
Ach so, die ganz kleinen. Und die Familie toleriert die Leidenschaft? Begrenzt.
Mein Sohn fand das nicht immer so lustig, weil er, wenn wir wirklich mal wandern gehen, dann möchte er auch wandern gehen und nicht, dass ich überall stehen bleibe.
Hand aufs Herz, ist Ihr Zuhause ameisenfrei?
Ja, also es leben keine Ameisenkolonien bei mir daheim im Haus, nein.
Naja, aber wenn eine ihre Küche oder, es sind ja immer gleich mehrere, die kommen ja immer in Familien, wenn die Küche oder die Terrasse kreuzen, Forscherfreude oder Giftköder?
Naja, also draußen kein Problem, alles gut. Manchmal sind sie auch bei mir im Kühlschrank, wenn ich wirklich welche gesammelt habe und bevor ich dann in die Uni fahre, dann wird das auch toleriert, wenn die in Tütchen sind im Kühlschrank.
Oh je. Eines Ihrer wohl spannendsten Forschungsgebiete bezieht sich auf Parasiten. So klein sie sind, sie können unter Bandwurmbefall leiden. Aber, und das ist der Clou, wer den Wurm hat, lebt deutlich länger. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, tatsächlich gibt es Ameisen, die von Bandwürmern befallen sind. Die erkennt man ganz gut. Die sind gelb statt braun. Das heißt, wenn man so ein Nest aufmacht, sind lauter braune Tiere und dann wenige, die sind gelb. Und die Ameise ist hier der Zwischenwirt. Der Endwirt ist der Vogel. Also der Bandwurm braucht 2 verschiedene Wirte nacheinander, um seinen Lebenszyklus zu vollenden. Und wir haben die eine Zeit lang beobachtet und wie meine Doktorandin meinte, Susanne, die sterben irgendwie gar nicht, die Infizierten. Da habe ich gemeint, ja Sarah, dann guck dir das doch mal genauer an. Und dann hat sie die markiert und beobachtet über 3 Jahre und festgestellt, dass die infizierten Tiere, diese gelben, praktisch kaum welche gestorben sind davon. Und die anderen waren dann, also selbst die jungen Tiere waren nach 1,5 Jahren dann alle tot. Aber die gelben Tiere, die infizierten Tiere nicht. Und wir untersuchen jetzt, wie das möglich ist, dass infizierte Tiere länger leben. Wir denken, der Vorteil für den Bandwurm ist, der möchte letztendlich in den Vogel. Und das ist der Specht. Und das heißt, der Specht muss die Eichel aufpicken und die infizierte Ameise fressen. Und die Wahrscheinlichkeit wird natürlich erhöht, wenn die Ameise viel länger lebt. Bei der Art leben die Königinnen 20 Jahre und die infizierten Tiere zeigten in unserer 3-jährigen Studie eine ähnliche Überlebensrate wie die Königinnen.
Also länger leben durch Parasiten, länger leben, weil jemand einem schadet, wenn sie sowas herausfinden, und sei es nur bei den kleinen Krabbelameisen. Steht da nicht eine ganze Phalanx von Forschern oder auch die Industrie Schlange bei Ihnen und versucht zu profitieren, also hochzurechnen, Leben Richtung Fast Unsterblichkeit, sage ich mal, 20 Mal länger als normal, ob man das nicht von den Insekten weg hin zu größeren Tieren, vielleicht sogar 2 Beinern denken kann?
Naja, jetzt schauen wir erstmal, wie das überhaupt geht. Also wir können jetzt zeigen, dass die Bandwürmer tatsächlich Proteine abgeben in das Blut. Und zwar 7% des Blutes besteht aus den Proteinen, also Eiweißstoffen von dem Parasiten. Und davon, viele von diesen Eiweißstoffen, da wissen wir nicht genau, was es ist.
Aber da müsste doch dieser Grundgedanke, ein Tier lebt 20 Mal länger als normal, weil es einen Parasiten hat, da müsste eigentlich doch die ganze Forscherriege werden oder vor allen Dingen die Industrie oder Medizin oder so, die das versucht für ihre Zwecke zu nutzen. Aber so weit sind sie noch nicht.
Bisher noch nicht, nein, das ist auch noch nicht so lang bekannt. Wir versuchen jetzt erstmal zu identifizieren, wie das überhaupt geht. Und eine Sache, die der Bandwurm abgibt, sind eben Eiweißstoffe, die sind Antioxidantien und oxidativen Stress. Man kennt das von diesen Hautkrebs, die das versuchen zu verhindern, hat was mit Alterung zu tun. Das heißt also anscheinend versucht der Bandwurm aktiv, diese Stoffe abzugeben, und verhindert eben dann die schnelle Alterung von den Arbeiterinnen.
Ich wollte natürlich noch auf was anderes hinaus, Frau Vollzeck. Sie betreiben die vornehmste Form der Wissenschaft, die Grundlagenforschung. Sie wollen einfach wissen, was dahinter steckt, Unbekanntes erhellen und verstehen. Ist die Frage nach dem Nutzen Ihrer Arbeit eigentlich per se despektierlich?
Nein, das kann man natürlich fragen. Ich werde von Steuergeldern finanziert. Insofern kann man diese Frage natürlich stellen. Ich bin aber neugierig und ich denke, eine Gesellschaft braucht auch diese erstmal nicht nutzenorientierte Forschung. Ob später, wie Sie jetzt schon anmerken, eventuell dann Überraschungsfunde doch verwendet werden können für angewandte Bereiche. Das ist ja immer möglich. Aber genauso wie es Ägyptologen gibt, die erforschen, wie das Leben im alten Ägypten war, gibt es eben auch Forscher, die sich mit dem Leben von Ameisen beschäftigen und deren Evolution. Und ich denke, das macht gute Forschung aus, dass wir sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung haben. Und ja, eine Eigenschaft von vielen Forscherinnen und Forschern ist einfach die Neugierde. Mhm. Und das ist auch das, was mich antreibt.
Eigentlich das Vornehmste. Ne? Ich will das rauskriegen und das weiß noch kein Mensch. Unser Gast, die Biologin, Verhaltensforscherin, Ameisenfachfrau Susanne Voigtzeck, hat uns vorab gesagt, ich möchte bitte ganz viel reden über meine Arbeit und ganz wenig über mich selbst. Hat sie auch ausgiebig getan. Aber Frau Voigtzeck, können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Ihnen die ganze Ameiseritis mal komplett über ist? Keine Lust mehr auf Ameisen?
Also keine Lust mehr auf Ameisen, keine Ahnung. Also keine Lust mehr auf Forschung kann ich mir nicht vorstellen, das auf jeden Fall nicht. Nee, also Neues zu entdecken und sich dann zu überlegen, wenn man da irgendwelche Ergebnisse hat, was das bedeutet, das finde ich immer total spannend. Und ja, das hat eben was.
Tiere nochmal wechseln?
Ah, weiß ich nicht.
Ich fand das nämlich so lustig, aber auch fast ein wenig beunruhigend. Sie haben ein paar Hobbys haben Sie schon noch. Sie wandern und Sie malen. Aber wenn Sie malen, malen Sie auch Ameisen, weil Sie haben Ihr Buch illustriert.
In der Tat. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe schon mit Landschaften probiert, aber da habe ich irgendwie die Tiefe nicht hingekriegt. Und komischerweise, wenn ich Ameisen male, da sehen die tatsächlich ganz naturnah aus. Ich verstehe es auch nicht.
Das kann ich mir schon vorstellen, woran das liegt. Also wenn Sie Ameisen malen, werden die immer gut. Das halten wir fest. Susanne Voigtzeck, Biologin, Verhaltensforscherin und Ameisenfachfrau, lehrt an der Uni in Mainz und war heute unser Gast. Ihr Buch nenne ich nochmal Weltmacht auf 6 Beinen. Wirklich sehr erhellend. Frau Voigtzeck, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gerne. Gute für Sie.
Dankeschön.
Und Ihre vielen Schützlinge.
Das kann ich brauchen.